Er hatte also ein besonderes Gespür für Schauspieler und war in der Lage, große Darsteller zu nochmal besonderen Höchstleistungen zu führen und weniger große auch zu Höchstleistungen.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich leite die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und spreche heute mit meinem Kollegen Winfried Günther aus der Kinoabteilung des DFF über den 2011 gestorbenen US-Regisseur Sidney Lumet, dessen Werk das DFF in einer Retrospektive im Januar und Februar vorstellt.
Hallo Winfried.
Hallo Frauke.
Ich muss mich gleich mal korrigieren, denn wir stellen Sidney Lumets Werk natürlich nur in Teilen vor, auch wenn wir immerhin, ich glaube, es sind 17 Filme zeigen. Mehr als 40 Filme hat der 1924 geborene Lumet realisiert, unzählige Auszeichnungen erhalten, 5 Oscar-Nominierungen, einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Würdest du sagen, dass er zu den ganz großen Regisseuren des US-Kinos gehört?
Ich glaube, kein Filmkritiker und kein Filmhistoriker hat ihn jemals auf eine solche Liste gesetzt oder würde ihn auf eine solche Liste setzen. Dazu sind seine Filme auch irgendwie stilistisch zu unspektakulär. Er hat keinen eigenen Stil in dem Sinne, dass er ihn auf jedes Sujet aufpropft, sondern im Gegenteil. Er versucht, aus jedem Sujet heraus den angemessenen Stil zu entwickeln. Er mochte auch keine ausgefallenen, artifiziellen Kameraperspektiven, sondern alles sollte möglichst einfach sein. In diesem Sinne sind die Filme etwas unauffällig. Wenn man sich dann aber die Filmografie anschaut, dann finden sich da eine Fülle von veritablen Klassikern. Und jemand, der so viele gute und interessante Filme gemacht hat, ist einfach ein großer Regisseur.
Wie würdest du das Werk von Sidney Lumet charakterisieren? Gibt es einen roten Faden in seinem Filmschaffen? Also wenn ich mir die Filme so anschaue, ist da ja schon eine ziemliche Bandbreite an Themen und Genres drin. Obwohl, wenn ich das nur so sagen darf, harte Männer in schwieriger Situation, Polizisten, Bankräuber, skrupellose Journalisten schon ziemlich oft vorkommen.
Zunächst einmal gibt es zwei Hauptstränge in seinem Werk. Das eine sind die Literatur- und Theateradaptionen und das andere sind, was ich jetzt mal Dokudramen nenne, also realistische Filme aus dem Alltag. Dann gibt es aber auch zwei thematische Schwerpunkte, die sich durch sein gesamtes Werk ziehen. Das eine sind Filme über New York. Sidney Lumet ist in New York aufgewachsen und war ein New Yorker mit Leib und Seele, wie Woody Allen oder Martin Scorsese. Und er hat in vielen Facetten diese Stadt porträtiert. Ein zweiter thematischer Strang, sehr auffällig, sind die vielen Gerichts- und Polizeifilme in seinem Werk. Also Filme, die sich mit dem Funktionieren der Justiz und der Polizeiarbeit, insbesondere auch der Korruption in der Polizei, beschäftigen.
Auf welche Filme dürfen sich die Kinobesucher im Januar und Februar freuen? Und wie kam die Auswahl zustande?
Ich sage jetzt mal auf alle, weil es sind auch Filme dabei, die relativ unbekannt sind, die zum Teil, ich glaube, gar nicht in Frankfurt liefen bisher. Und vielleicht ist ja eine Entdeckung dabei zu machen. Es sind auch 3 Filme tatsächlich, die ich noch nicht gesehen habe. Die Auswahl sollte einigermaßen repräsentativ sein. Das heißt, die großen Filme sollten natürlich schon vertreten sein. Deswegen sind eine ganze Reihe von Polizeifilmen dabei. Serpico, Dr. Afternoon, Prince of the City, aber auch die andere Facette von Lumet, die Kammerspiele, kommen durchaus vor. Persönlich schade finde ich es, dass zum Beispiel Garbo Talks nicht läuft, weil das eine Komödie ist und das ist etwas, womit man Lumet normalerweise nicht verbindet. Mhm. Oder The Group nach dem Roman von Mary McCarthy, was das Porträt einer Frauengruppe ist, wo doch sonst meistens Männer
eine Rolle spielen.
Größere Rolle spielen bei ihm.
Gibt es einen Lieblings-Lumet-Film, den du nennen könntest?
Ja, 2 in diesem Programm. Mhm. Der eine ist Fail Safe, ein von 1964, ein Film über die Gefahren des Atomkriegs zur Zeit des Kalten Krieges, im selben Jahr herausgekommen wie Stanley Kubricks Dr. Strangelove. Und ich würde den Lumet immer vorziehen.
Ah, interessant.
Er ist sehr ernsthaft, sehr nüchtern, sehr beschränkt in seinen Mitteln, aber es ist, wie mal jemand geschrieben hat, die Beschränkung eines Meisters.
Und ohne satirische Elemente natürlich, anders als Kubricks Film.
Der andere Film ist Dr. Afternoon. Das ist in gewisser Weise der archetypischste Lumet-Film vielleicht. Angesiedelt in New York, beruhend auf einer wahren Begebenheit. Es geht um zwei Loser, die einen Banküberfall begehen, der schief geht. Und das Ganze eskaliert immer mehr in Geiselnahme, Belagerung durch die Polizei, Medienauflauf draußen. Es ist ein unglaublich realistischer Film, es ist ein unglaublich spannender Film. Und er hat eine hohe soziale Relevanz. Das ist auch ein Aspekt von Lumet. Er war das, was man in den USA ein Liberal nennen würde. Also immer sehr stark politisch engagiert.
Lumet hat ja von 12 Angry Men bis von 1957 bis Guilty as Sin von 1993 praktisch jedes Jahr einen Film gedreht, gibt ein paar Ausnahmejahre, aber gab auch ein paar Jahre, wo es dann gleich zwei Filme waren. Also von einer gewissen Arbeitswut ist sein Werk oder ist seine Person schon geprägt, oder?
Ja, dazu kamen am Anfang sogar noch weitere Fernseharbeiten. Also Lumet kam vom Fernsehen. Er hat in den 50er Jahren eine Fülle von Fernsehspielen und in Serienbeiträgen inszeniert. Und das bedeutet, das war überwiegend Live-Fernsehen. Also es wurde live im Studio gemacht. Und da lernt man mit beschränkten Mitteln unter Zeitdruck sehr effektiv zu arbeiten. Und das kam ihm dann bei seiner Filmarbeit zugute. Er war immer, das schreiben alle Leute, die mit ihm gearbeitet haben, sehr gut vorbereitet. Er hat grundsätzlich Proben angesetzt mit den Schauspielern vor den Dreharbeiten von mehreren Wochen, sodass, wenn die dann aufs Set kamen, alle schon wussten, was zu tun ist. Er hatte auch schon die Kamerapositionen festgelegt. Das heißt, die eigentlichen Dreharbeiten gingen sehr effektiv und sehr schnell. Er hat niemals das Budget überschritten. Deswegen war er auch bei Produzenten beliebt wahrscheinlich und bekam auch immer weitere Aufträge. Er hatte offenbar den Film immer sehr stark im Kopf. Er hat eigentlich nie oder kaum jemals Szenen gedreht, die er nicht verwenden wollte. Also seine Filme sind beim Drehen entstanden und nicht, es gibt ja Regisseure, wo die Filme am Schneidetisch entstehen. Die drehen endlose Kilometer von Material oder endloses Material, heute digital, und dann in monatelanger Arbeit am Schneidetisch wird dann irgendwie ein Film daraus kondensiert. Da war Lumet das genaue Gegenteil.
Finanziell bestimmt wünschenswert aus Sicht der Produzenten damals, oder? Lumet hat ja über die Jahre mit sehr vielen großen SchauspielerInnen gearbeitet. Also ich fange mit den Männern an: James Dean, Henry Fonda, Anthony Perkins, Nick Nolte, Al Pacino, Sean Connery, Paul Newman. Dann die Frauen: Katharine Hepburn, Simone Signoret, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Jane Fonda, Charlotte Rampling, Sharon Stone, Helen Mirren. Und das ist nur ein kleiner Teil. Wiederholt hat er aber mit Sean Connery und Al Pacino gedreht. Hast du eine Theorie dazu, warum es ihm diese beiden so angetan haben?
Also zunächst mal war er bekannt tatsächlich als Schauspielerregisseur. Er hat ja selber als Schauspieler angefangen und war Leiter eines Theaterworkshops. Er hatte also ein besonderes Gespür für Schauspieler und war in der Lage, große Darsteller zu nochmal besonderen Höchstleistungen zu führen und weniger große auch zu Höchstleistungen. Und deswegen war er auch beliebt bei Schauspielern. Er war auch kein Tyrann am Set. Er hat die aber geleitet und geführt. Dass gerade Al Pacino so ein bevorzugter Schauspieler wurde, ich weiß es nicht, ich könnte mir vorstellen, also beide, Connery und Pacino, haben sich sehr positiv über Lumet geäußert. Die kamen also offenbar gut miteinander zurecht. Aber Pacino und Lumet hatten einen ähnlichen Background. Beide kommen vom Method Acting. Und vielleicht spielte auch eine Rolle, dass Pacino bereit war, Rollen zu spielen, die ein Star sonst normalerweise nicht gespielt hätte. Zum Beispiel in Dr. Afternoon einen Bisexuellen. Und das im Jahr 1973. Bei Connery, Sean Connery wollte ja immer weg sehr früh schon, vom James Bond-Image. Und Lumet war einer der ersten, die ihm die Chance dazu gegeben haben. 1965 bei The Hill. glaube, vorher war Marnie von Hitchcock, wo er auch eine andere Rolle spielt. Aber Lumet war einer der ersten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Connery dankbar dafür war, dass er diese Möglichkeit bekam, zu zeigen, dass er mehr und anderes kann, als James Bond zu spielen. Dazu kam dann später ein Film, der auch läuft, The Offense. Das war ein Herzensprojekt von Connery, wo er nun sich völlig von allem Bond-Gehabe entfernt hat. Und auch da hat er mit Sidney Lumet zusammengearbeitet. Also, das war offenbar eine Wertschätzung auf Gegenseitigkeit.
Ja, und es hört man ja immer wieder, wenn Schauspieler und Regisseure gut miteinander arbeiten können, dass sie dann auch einfach sehr gerne immer wieder neue Projekte gemeinsam suchen, oder?
Genau. So wie, ich weiß nicht, früher Martin Scorsese und Robert De Niro zum Beispiel.
Ich habe ja genau an Jürgen Prochnow und Wolfgang Petersen hatte ich jetzt gerade im Kopf.
Ja, das ist
Da
auch ein schönes Beispiel.
genau, die haben ja auch, mochten sich ja auch sehr gerne oder haben gerne miteinander gearbeitet. Ja, gut, dann sind wir schon am Ende. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke dir.
Das war mein Gespräch mit meinem DFF-Kollegen Winfried Günther, der uns die Sidney Lumet-Reihe vorgestellt hat, die im Januar und Februar 2024 im Kino des DFF zu sehen ist. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören und sichert euch am besten sofort Kinotickets für die Filme von Sidney Lumet.